Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Weiterbildung zum Thema Studierende mit ADHS. Was bedeutet dies für die Lehre? Zu meiner Person, ja, ich habe mich über 40 Jahre mit ADHS befasst, zu einer Zeit, als es noch geleugnet wurde von den Kinderärzten. Heutzutage ist es in aller Munde, es kommt in allen Zeitungen, und überall wird darüber diskutiert und auch gestritten. Ich bin Psychiaterin von Beruf und ausgebildet in Familientherapie in Amerika bei Murray Bowen. Und das ist sehr hilfreich im Umgang mit dem ADHS. Denn das ADHS kann nicht nur einfach mit Medikamenten behandelt werden, sondern das Umfeld muss lernen, mit ADHS-Persönlichkeiten umzugehen. Und Sie sind ja alles Lehrende und von dort her sind Sie jetzt hier, um etwas zu lernen. Ich werde ein paar Grundsätze bringen, nicht in alle Details gehen und dann möglichst viel Zeit lassen, um Fragen zu stellen. Als erstes sage ich, ADHS ist ein genetisch vererbter Neurotyp mit einer etwas etwas veränderten Hirnfunktion. Man kann auch sagen, er ist abweichend vom Normotyp, so am Rand der Gaußschen Glockenkurve. Aus meiner Sicht ist es keine Krankheit und sollte auch nicht als Krankheit behandelt werden. Aber die Psychiater reihen es ein als Krankheit und man hat Angst, dass die Krankenkasse nicht bezahlt, wenn wir nicht sagen, es ist eine Krankheit. Ich komme da noch weiter darauf zu. Es ist also ein Neurotyp und dieser Neurotyp hat zwei ganz wichtige Eigenschaften. Ich könnte auch sagen, ein Persönlichkeitstyp. Also die Neurotypen entwickeln sich dann im Laufe der Zeit in Persönlichkeitstypen über die Pubertät und bei der Persönlichkeitsbildung spielt dieser Neurotyp immer eine Rolle. Früher hat man gesagt, es wächst sich auf, wenn man 20 wird oder 21. Das ist falsch. Gene wachsen sich nicht aus. Die Bestimmung des Gehirns bleibt. Aber das Gehirn ist das plastischste Organ, das wir haben in unserem Körper, ist sehr lernfähig. Darum kann viel mit diesem ADHS-Neurotyp gemacht werden. Zum Guten und zum Schlechten. Die beiden wichtigen Fähigkeiten, ich sage extra Fähigkeiten und nicht Probleme. Also ich gehe gar nicht psychopathologisch drauf ein, sondern ich will es einfach beschreiben. Die eine Fähigkeit ist, und ich sage jetzt, die breite Aufmerksamkeit. Negativ ausgedrückt ist das eine leichte Ablenkbarkeit, das trifft in der Schule zu und natürlich beim weiteren Lernen. Und man nennt es dann offiziell Aufmerksamkeitsstörung. Also das A steht für die Aufmerksamkeitsstörung. Ich nenne es breite Aufmerksamkeit. Eine breite Aufmerksamkeit ist durchaus etwas Sinnvolles, wenn wir etwas suchen. Also Händler im Hafen, die da schauen, wo ist der beste Deal, die müssen eine breite Aufmerksamkeit haben. Mit dem will ich zeigen, es ist nicht nur schlecht, sondern hat auch seine Vorteile. Sie können auch bei den Tieren schauen, wie die aufmerksam sind, Vögel zum Beispiel, und ständig alles im Auge haben. Die breite Aufmerksamkeit führt aber dazu, dass wenn der Dozierende, und in diesem Fall ist ich, wenn ich zu langweilig rede, dann schwenkt die Aufmerksamkeit weg, schaut zum Fenster raus, schaut aufs Nattel oder macht irgendetwas anderes. Und das passiert natürlich in der Schule und das passiert auch bei den Weiterbildungen. Für den Dozierenden ist es wichtig, dass der, wenn er etwas weitergeben will, dass er immer den Appell des Individuums hat. Das heißt, jetzt zeigt man keine Raubtiernummern mehr im Zirkus nie, aber der Dompteur schaut immer, wo sind die, und holt immer wieder die Aufmerksamkeit. Und bei den Hunden nennt man das Appell. Also man kann nichts weitergeben, ohne dass man nicht die Beziehung hergestellt hat. Das ist sehr wichtig für Menschen mit ADHS. und sonst sind sie abgelenkt. Die zweite Eigenschaft dieses Neurotyps ist die starke Impulsivität. Also ich kann auch sagen, eine schnelle Reaktivität. Wenn irgendein Reiz kommt, der stört oder auch interessant ist, dann wird sofort auf diesen Reiz zugegangen oder er wird abgewehrt. Das Kleinkind hat noch keine so gute Impulskontrolle und die Menschen mit ADHS, die haben länger noch keine gute Impulskontrolle und im Allgemeinen eine etwas schlechtere. Also negativ ausgedrückt, und wir gehen ja von den Erwachsenen aus, sagt man dann schlechte Impulskontrolle. Sie schießen gleich rein mit Reden, mit Dreinreden, auch mit Handeln und mit Neugier, mit Explorieren. Also ADHS-Kinder, die in den Raum reinkommen, schauen gerade, was los ist und was interessant ist und was man nehmen könnte. Eine weitere Eigenschaft ist die Sensibilität. Also sie haben alle eine hohe Sensitivität. Und da hat man heute schon wieder ein neues Syndrom oder eine neue Diagnose gemacht, hochsensible. Aber die meisten ADHS-Menschen sind sehr sensibel. Und diese Sensibilität führt dazu, dass sie schnell verletzt werden. Die ADHSler, die verteidigen sich dann gegen ihre Verletztheit mit Aggression, Gegenwehr, laut dagegen drin. Also sie wehren sich aggressiv. Das gehört mehr zu den Männern. Also Männer wehren sich, verteidigen sich schneller mit aggressivem Verhalten. Die Frauen, es gibt Ausnahmen, aber die meisten Frauen, und wir sind bestimmt durch unsere, auch wieder Genetik, unser Geschlecht, wir können uns gut anpassen und von dort her haben die Frauen die Tendenz, wenn etwas vom Umfeld von ihnen verlangt wird, dass sie sich als erstes anpassen, denn sie wollen ja Frieden, Harmonie, Einstimmigkeit. Dann passiert, dass sie sich anpassen, ich sage jetzt contre-coeur, also sie passen sich an und gehen eigentlich gegen sich vor. Und wenn Frauen sich anpassen gegen ihre eigenen Bedürfnisse, dann beuten sie sich mit der Zeit aus und dann kann es zu Depression, Burnout kommen. In dem Sinn sage ich, die ADHS ist die Grundstruktur, also die genetische Grundstruktur, die unser Hirn bestimmt. Und je nachdem, wie wir uns dann verhalten und was im Umfeld auf uns zukommt, können wir verschiedene Krankheiten entwickeln. Und die Psychiatrie redet dann von Komorbidität, also zwei Krankheiten. Ich sage nein, Folgemorbidität. Es kommen immer mehr neue Statistiken raus und da sagt man, 80% oder mehr von Erwachsenen, die die Diagnose ADHS bekommen, früher hat man sie gar nicht gestellt bei den Erwachsenen, 80% haben zusätzlich eine psychiatrische Diagnose und oder beides auch somatische Diagnosen. Und sie haben eine schlechtere Lebensqualität, wenn alles schief läuft, haben mehr somatische Krankheiten, wechseln den Beruf mehr, also künden oder werden gekündigt, haben mehr Scheidungen, mehr Konflikte im Familiensystem. Und das ist alles zurückzuführen auf einerseits die hohe Sensibilität und andererseits die starke Impulsivität. Das wäre so was. So ein kleiner Überblick. Es gibt natürlich dann noch viele andere Dinge. Also manche haben noch Lernprobleme verschiedener Art, Legasthenie, heute sagt man Lese- und Rechtschreibstörung oder Dyskalkulie, Mühe mit Mathematik. Manche sind in beiden sogar sehr gut, also das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil sind sie noch im Tastsinnbereich etwas anders. Sie essen nur Nudeln mit Butter und sonst gar nicht. Also, aber das spielt für Sie wahrscheinlich keine so große Rolle mehr. Jetzt gehe ich kurz auf die Folgekrankheiten ein und dann was man als Lehrperson sinngemäß machen sollte. Auch die Folgekrankheiten, das ist natürlich keine vollständige Angelegenheit, keine vollständige Liste. Aber Männer entwickeln eher, wie ich schon gesagt habe, aggressives Verhalten, und wenn es ganz schlecht geht, dann landen sie im Gefängnis. Und man sagt, 40% der Gefängnisinsassen haben ADHS. Vermutlich sind es mehr. Der Carlos, den alle in der Zeitung gesehen haben, gelesen von ihm, ist hundertprozentig ein ADHS-Kind, das nicht sehr gut aufgewachsen ist. Sie gehen in die Delinquenz, oder wenn sie sehr gebildet sind, vielleicht akademisch, dann gehen sie eher auf die verletzte Schiene. Und dann erhalten sie von ihren Frauen, erhalten sie dann die Diagnose, das ist ein Narzisst oder ein Autist. Oder heutzutage sagt man Autismus-Spektrum-Krankheit, oder dann kann man noch sagen, er hat Asperger. Das heißt, wenn sie verletzt sind, ziehen sie sich zurück, sie reden nicht mehr mit ihrem Umfeld. Und die Frauen wollen dann mit ihnen reden und die verweigern die Kommunikation. Das ist auch ein männliches Verhalten, wenn sie nicht delinquent werden. Selbstverständlich können sie auch Burnout bekommen und alles Mögliche und sicher auch somatische, also körperliche Krankheiten. Also sie gehen dann in ein, und das ist wieder ein Fachausdruck, in ein autistisches Rückzugsverhalten. Sie ziehen sich zurück und kommunizieren nicht mehr. Und nichts ist schlimmer, als wenn unser Gegenüber nicht mehr mit uns redet. Das löst Stress aus. Und das passiert dann. Es kann auch passieren, also man weiß als ADHS-Mensch, dass einem leicht Fehler passieren können. Und ich sage immer, wenn ich Schulkinder frage oder junge Erwachsene, wie ging es im Französisch? Und die meisten ADHS-Kinder haben nicht gerne Französisch, da kann man so viele Fehler machen. Man muss immer alles angleichen, Ägü und Doppel-E und S und weiß ich nicht was alles. Und fast alle sagen, Französisch habe ich gehasst. In der Schweiz muss man noch nehmen, viele wählen es dann ab. Im Englischen hingegen sind sie gut, das ist ganzheitlicher, das passt ihnen besser. Jetzt, wenn man keine Fehler machen will, dann kann man ein Zwangsverhalten entwickeln. Und auch das tritt oft auf, dass Menschen mit ADHS dann Zwangsverhalten entwickeln. Das heißt, sie versuchen zwanghaft alles richtig zu machen. Das bringt mit sich, dass wenn sie irgendetwas, eine Arbeit abgeben müssen, sie schauen x-mal durch, ob es richtig ist, sie kontrollieren x-mal, entweder gar nicht oder x-mal, und das verzögert sie natürlich dann in der Geschwindigkeit. Und dann muss man ihnen in der Schule besondere Bedingungen geben, dass sie etwas länger für ihre Tests Zeit haben dürfen. Das Genaue, also ich rede jetzt nur von ADHS, aber man kann aufteilen, ADHS, das H heißt ja die hyperkinetische, das hyperkinetische Verhalten. Und wenn man nur ADS sagt, dann wäre es Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Da fehlt dann die Hyperkinese. Aber die Hyperkinese ist immer noch irgendwo einfach nicht in der Handlung, sondern im Denken. Also die ADHSler, die gehen dann schnell nach innen, die denken, die überlegen, was wäre gut, was wäre nicht, soll ich das, soll ich das. Und in diesem Sinne haben sie dann häufig riesige Entscheidungsschwierigkeiten, weil sie so lange überlegen, was wäre jetzt das Beste. Wenn die ADHS-Persönlichkeiten, also die ADHS-Kinder, sehr streng erzogen werden, das darfst du nicht, also wenig Spielraum für Fehler, dann haben sie eher die Tendenz, zwanghaft zu werden. Denn sie wollen ja eigentlich ihren Eltern gefallen, und wenn sie dauernd kritisiert werden für ihre Fehler, dann geben sie sich noch mehr Mühe, dass die Eltern zufrieden sind. Ich hatte einen ADHS-Jungen, der hat eine Legasthenie zusätzlich gehabt und hat als 40-Fehler in einem Diktat gemacht. Der musste vor die Klasse stehen und man hat ihn öffentlich beschämt, dass er so viele Fehler gemacht hat. Sie können sich vorstellen, der ist nie mehr in die Schule gegangen. Wir wollten ihn integrieren mit IV und Mühe und weiß ich nicht was. Und immer am Morgen, bevor er hätte in die Schule gehen sollen, sogar mit Privatlehrerin und allem Möglichen, wurde es ihm schlecht, hat erbrochen. Der war so gestresst, so blamiert von dieser öffentlichen Beschämung. Das wurde früher noch gemacht. Ich hoffe, heute wird es nicht gemacht, nicht mehr gemacht. Ich weiß es nicht. Ich denke, die Schulen müssen immer noch lernen, geschickter, adäquater mit ADHS-Kindern umzugehen. Von Frauen habe ich schon gesagt, die passen sich lange, lange, lange an und dann so im mittleren Alter haben sie genug. Wenn sie noch Mütter sind und Kinder haben, dann geht das in einem, an die Kinder muss man sich sowieso anpassen. Aber wenn dann das Empty-Nest-Syndrom kommt, dann wissen sie eigentlich gar nicht, wer sie sind und was sie wollen. Und dann kommt die Depression, das Burnout und die Orientierungslosigkeit. Ich kann vielleicht noch etwas sagen. Empathie versus Selbstfürsorge. Also da Menschen mit ADHS und ADS sehr sensibel sind, merken sie auch sofort im Raum, wem geht es schlecht. Das merkt man und dann versucht man da zu helfen. Heute hatte ich eine Mutter, die hat sich beklagt, dass sie alles Mögliche um sich herum hat und alle erwarten von ihr, dass sie hilft. Und sie ist so sensibel, merkt gerade, wo etwas fehlt und hilft dann. Und dann musste ich ja sagen, sie dürfen nicht mehr impulsiv helfen. Und das ist ganz speziell wichtig im Helferberuf. Denn ja, wenn es ganz schnell um Notfallsituationen geht, dann muss man schon, aber das meiste sind keine Notfallsituationen. Also die muss lernen, zwischen der Wahrnehmung und dann der Handlung eine Pause zu machen und überlegen, geht mich das etwas an oder nicht? Also nicht gleich auf das Helfersyndrom aufspringen. Und die Frauen, die da gegeben und gegeben und gegeben haben, es gibt auch Männer, aber es tritt mehr bei Frauen auf, die haben dann ihre eigenen Bedürfnisse total vernachlässigt. Eben wegen ihrer Sensitivität und ihrem impulsiven Helfertum. Und darum müssen sie ihr impulsives Helfen zurücknehmen. Weitere Störungen, die es gibt, die sich aus ADHS entwickeln können, sind Essstörungen. Das tritt in der Regel in der Pubertät auf. Es sind viel mehr Frauen als Männer. Und ich denke, temperamentvolle ADHS-Mädchen, wenn die zu eng erzogen werden, dann verwenden sie zuerst Fasten, also Anorexie, als Emotionskontrolle. Und wenn ich kann mich halber zu Tode fasten, also wenn ich müde bin, dann kann ich nicht mehr aggressiv werden, dann bin ich ganz pazifisch, ganz brav, ganz ruhig. Häufig können sie es dann nicht halten und dann wechselt es von Fasten, also von Anorexie zu Bulimie und dann essen sie rein, ich könnte sagen, fressen sie rein und das ist ihre Impulsivität, die dann in diesem Essen, in diesem Zupacken passiert. Nachher haben sie erstens mal schlechte Bauchgefühl und nachher dann auch Schuldgefühle und dann brechen sie alles wieder raus. Und sie bestrafen sich quasi für ihr Essen. Sie haben gar nichts zu gut. Das ist so die Haltung. Diese Störungen werden bei den Persönlichkeitsstörungen eingereiht. Also man sagt dann Borderline-Persönlichkeitsstörung mit Essproblem. Also da kommen dann die verschiedenen Diagnosen. Aber zugrunde liegt aus meiner Sicht immer das ADHS. Was beide Geschlechter verwenden, sind die Suchtsubstanzen. Also auch Suchtkrankheiten beginnen im Teenage-Alter. da man eigentlich sich auseinandersetzen sollte mit seinen Eltern über Wertvorstellungen, Verhaltensweisen und so weiter. Und wenn man sich da zu sehr aufregt, dass die Eltern so altmodisch sind und so dumme, rückwärts gerichtete Ideen haben, dann kann man sich mit der Suchtsubstanz beruhigen und dann ist alles nicht so schlimm. Und ich hatte mal eine Mutter von einem ADHS-Kind und der hat gesagt, ich bin froh, wenn er etwas Haschisch konsumiert, dann ist er erträglicher. Und da sage ich natürlich, lieber Krach, lieber hitzige Diskussionen als gedämpft. Aber auch in der Psychiatrie, sobald ein Teenager nicht richtig sich benimmt und die Eltern überfordert sind, weil beide arbeiten oder sonst alles anstrengend ist, dann gibt man das Kind in der Psychiatrie ab und da werden natürlich legale Suchtmittel verwendet, so wie Temesta, Seresta und so weiter. Und ob es jetzt legale Suchtmittel sind oder auf der Gasse gekaufte Suchtmittel, sie haben immer die gleiche Wirkung. Sie sollten die Emotionen kontrollieren, runterdämmen. Ich sage natürlich, es wäre viel wichtiger, dass die Eltern mit den Kindern Konfliktlösungen erarbeiten, sodass beide lernen, also die Jugendlichen lernen und das Kind lernt. Auf was ich jetzt noch nicht eingegangen bin, sind die Medikamente, die man bei ADHS gibt. Und das sind alles Amphetamine, also Ritalin ist ein Amphetamin, es gibt Medikinet, es gibt da viele, sind alles Amphetamine. Auf der Gasse sagt man, das sind Uppers, also sogenannte Stimulantien. Sie werden auch verkauft auf der Gasse. Manche beziehen sie und verdienen dann Geld damit. Und wir verschreiben sie. Und die Amphetamine laufen unter dem Betäubungsmittelgesetz. Also wir müssen da ein Betäubungsmittelrezeptblock verwenden. Das wird alles registriert beim Kantonsarzt. Also da ist eine gewisse Kontrolle. Jetzt, was machen diese Amphetamine? Diese Amphetamine helfen, dass das Hirn besser fokussiert wird. Sie stimulieren eigentlich die Hirnbahnen, die vom Mittelhirn zum Großhirn gehen und helfen fokussieren. Also man blendet dann mehr Dinge aus. Wenn jemand aber schon sehr aufgeregt ist, dann kann auch passieren, dass man mit den Amphetaminen eine Psychose macht, also eine Schizophrenie. Und darum muss man also rausfinden, was geht und was nicht. Es hilft in der Schule, sich konzentrieren zu können, also der Appell zum Lehrer wird dann besser. Man kann es vielleicht vergleichen mit dem Pferd, das hat die Augen auf der Seite und wenn ein Pferd vor den Wagen gespannt wird und nur noch auf der Straße geradeaus laufen muss, dann zieht man ihm Scheuklappen an. Also die Amphetamine, Ritalin macht wie Scheuklappen, ich schaue jetzt nur noch das an. Also die breite Aufmerksamkeit vom Pferd, das ein Fluchttier ist, die geht weg. Und das ist natürlich hilfreich. Und von dort her, wenn Kinder und auch Erwachsene die Stimulantien nehmen, können sie bessere Noten machen, sich besser konzentrieren, länger an etwas bleiben und fokussierter an etwas bleiben. Aber die Persönlichkeit wird natürlich nicht gut entwickelt. Man macht sie höchstens angepasst an unser Schulsystem. Das hat Vorteile, wenn man dann einen guten Abschluss hat, bringt das Vorteile. Jetzt vielleicht noch ein paar Verhaltensweisen in Bezug auf Lernen. Kennen Sie das Wort Procrastination? Prokrastination. Ich weiß nicht genau, wie es hergeleitet ist und es ist ein Zungenbrecher, das Hinausschieben. Also Menschen mit ADHS und ADS haben die Tendenz, ihre Aufgaben hinauszuschieben. Ich versuche bei jedem, der das macht, herauszufinden, warum schiebt er hinaus. Und häufig ist dabei, ich kann nicht richtig entscheiden, soll ich das, soll ich das. Und dann wird gar nicht entschieden. Und die andere Methode ist, ich mache meine breite Aufmerksamkeit auf alle meine Pendenzen. Dann bin ich so überwältigt, dass ich nochmal nichts mache. Und in diesem Sinne sage ich dann den Schülern, also meinen Patienten, die noch eine weitere Ausbildung machen, sie müssen im Hinterkopf sich vornehmen, wann und wo und zu welcher Zeit sie die Aufgabe anpacken wollen. Also so wie die Katze, die zum Sprung ansetzt auf die Maus. Nicht, ja, ich sollte noch, sondern wirklich am Mittwochmorgen um 9 Uhr setze ich mich an diesen Tisch und lese das und das durch oder mache diese und diese Aufgaben. Und Sie müssen sich wirklich, ich sage, im Hinterkopf vornehmen. Und bei der Aktualisierung des Gehirns, Aktivierung des Gehirns, man hat Untersuchungen gemacht, da musste die Versuchsperson nur zwei Hebel drücken, Lever, sagt man. Und die Person hat überlegt, soll ich rechts oder links drücken? Und die Überlegung, ob er jetzt rechts drücken will oder links, hat man im Gehirn da hinten schon gesehen. Also das wurde früher aktiviert, als dann die Handlung passiert. Und so sage ich den Leuten, da im Hinterhirn aktivieren und dann auf die Aufgabe gehen. In dem Sinn ganz klar entscheiden, was ich mache. Auf der Pendenzenliste sollten nie mehr als 3 Aufgaben stehen. Und alle anderen Sachen bleiben zurück. Und bei den 3 Aufgaben ist eine hochwichtig oder eilt, die andere ist wichtig und die anderen kann man auch später machen. Aber nicht alle dann auf die 3. Liste, sondern nur eine aus der riesigen Liste. Dann ist noch wichtig, ich rede ja von breiter Aufmerksamkeit. Sie haben ein schnelles Temperament, da will man gleich alles aufs Mal erledigen. Das geht nicht. Und man sagt ja auf Deutsch, ich muss es auf die Reihe bringen. Die Sprache ist serialisiert. Da kommt ein Wort nach dem anderen, sonst versteht man nichts mehr. Wenn man bildlich schaut, und viele sind so visuell recht gut, wenn man bildlich schaut, kann man von links nach rechts, oben, unten, man kann im Zeugs herumschauen und man muss es nicht auf die Reihe bringen. Und ADHSler, wenn Sie eine akademische Karriere machen wollen, müssen Sie es auf die Reihe bringen. Wenn Sie etwas lernen wollen, Sie müssen es auf die Reihe bringen. Also serialisieren. Wenn man die neurologisch testet, haben auch viele kein so gutes serielles Gedächtnis. Mit was das alles zusammenhängt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es tritt oft auf. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass Ritalin hilft schon, fokussieren auf das, was der Lehrer will. Aber noch hilfreicher ist, wenn die Personen einen intrinsischen Fokus haben, also einen Fokus von innen. Das heißt, sie müssen schauen, was interessiert sie, ganz speziell. Sie müssen in dem Sinn ihre innere Eigenmotivation finden für etwas, was sie interessiert. Und da sagt man sogar, ADHSler können hyperfokussieren, wenn sie sich etwas zuwenden, einer Aufgabe zuwenden, die sie wahnsinnig interessiert. Man sagt von Michael Phelps, ist auch ein ADHSler, der Schwimmer, der 2 Meter lang ist, der hat auch Alkohol verwendet, um seine Emotionen unter Kontrolle zu bekommen. Der hat sich auf das Schwimmen fokussiert und hat da Hochleistungen gebracht. Also wenn Sie von einem Thema fasziniert sind, dann sind Sie unaufhörlich, dann bleiben Sie dran, das Licht geht aus, macht nichts, dann können Sie wirklich hyperfokussieren. Und in diesem Sinne gibt es ganz viele hochbegabte ADHSler, man sagt, Einstein war einer, der hat seine Relativitätstheorie unter dem Patentpult, wo er gearbeitet hat, ausgearbeitet und ist da dran geblieben. Er wäre beinahe aus der Schule geflogen, weil er nicht so gut in den Sprachen war. Er ist in die gleiche Schule gegangen wie ich, im Kanton Aargau, an die Kantonsschule. Und jetzt sind die Lehrer natürlich stolz, dass sie ihn nicht rausgeworfen haben. Und jetzt heißt die Schule Einsteinhaus. Steve Jobs und so weiter. Also es gibt Mozart von, es gibt ganz viele Individuen mit ADHS, die es zu viel gebracht haben. Aber viele werden auch krank. Und in dem Sinn bin ich eine große Verteidigerin oder, wie soll ich sagen, Botschafterin, dass man an den Schulen den Lehrern besser beibringt, wie mit ADHS-Menschen umzugehen, Kindern in dem Fall. Leider war ich bis jetzt noch nicht so erfolgreich, aber ich beginne jetzt bei Ihnen. Bei dieser selbstgewählten Fokussierung, das nenne ich dann Eigenorientierung, mit dieser Eigenorientierung läuft auch die Motivation. Und dann wird die ganze Impulsivität wird dann in diese Motivation reingetan und dann können Sie sehr vieles erreichen. Das wären so ein paar Gedanken und jetzt dürfen Sie mir Fragen stellen.